Juval, du beschäftigst dich dein ganzes Leben mit Jesus. Warum ist für dich als Jude Jesus so eine wichtige Figur? Was interessiert dich so an ihm?
Ja, danke, lieber Stefan, für die Frage. Ich bin der Sohn eines weltberühmten jüdischen Professors, Pinchas Lapide, dessen 100. Geburtstag wir dieses Jahr feiern. In 2 Wochen, am 28. November 1922, durfte er das Licht der Welt erblicken. Dieses Jahr werde ich sehr viele Feiern begleiten. Und mein Vater war der große jüdische Bahnbrecher im jüdisch-christlichen Gespräch, der durch seine Relektüre, durch seine neue Lesung Jesus von Nazareth aus den Evangelien des Neuen, des Zweiten Testaments neu präsentiert hat. Er hat ein neues jüdisches Verständnis in den 40 Jahren seines Schaffens in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Deutschland präsentiert. Fulminant. Großartige Werke. Er hat 40 Bücher geschrieben. Ich durfte dieses Jahr, ich möchte auch kurz mein Buch erwähnen und unsere geschätzte Zuhörerschaft und Zuschauerschaft ermutigen, das Buch zu kaufen. Auch in Österreich gibt es das Buch zu kaufen. Es heißt, Wer predigt der inneren Synagoge, in einem weltberühmten Verlag namens GVA zu kaufen. Und dort sind, dank Gottes Gnade, die wichtigsten Bücher zwischen mir und dem Verlag vereinbart worden, die das bahnbrechende Licht auf die große Gestalt Jesu neu werfen. Und da ich, getreu dem deutschen Sprichwort, ein Apfel bin, der nicht weit vom Stamm fällt, setze ich diese Tradition fort. Mein Vater hat mich so beeinflusst durch diese Arbeit, dass ich ohne Druck, gemeinsam mit meiner Frau, dieses Werk fortsetze. Ich fühle einfach, Stefan Ludwig, eine tiefe innere Verpflichtung, diesen Schatz, den mein Vater gehoben hat, durch seine großartige, potente theologische Leistung fortzusetzen. Denn es gibt noch viel zu tun. Es gibt wirklich noch viel zu tun, Stefan.
Wer war Jesus für dich?
Auch eine gute Frage, Stefan. Ich danke dir dafür. Jesus, um nicht in eine Stunde allein Beantwortung dieser Frage zu verfallen, Jesus Jehoshua, sprechen wir den Namen sehr deutlich aus, er war ein Jude. Und kein Wiener und kein Salzburger, sondern ein Jude. Und dieser Jude hieß Jehoshua, so wie der große Richter Jehoshua im Buch des Ersten Testaments und so wie der Prophet Jesaja. Und zu Deutsch heißt das, Gott ist mein Erlöser. Gott, er ist mein Erlöser. Nicht Jesus ist mein Erlöser, sondern Jehoshua heißt, Gott ist mein Erlöser, der unter Vermittlung von Jesus diesen Auftrag ausführt. Das heißt, ein Erlöser in Gestalt eines Menschen, der im Auftrag Gottes eine Erlösung in die Welt bringen wird. Aber nicht die alleinige Erlösung, nicht die vollständige Erlösung, sondern ein Teil der Gesamterlösung, mit der Gott in jeder Generation zur Zeit der Bibel einen neuen Menschen beauftragt. Jesus ist für mich natürlich nicht, schließen wir erstmal aus, was er nicht ist, damit es keine Enttäuschung gibt bei unserer geschätzten Zuhörerschaft und Zuschauerschaft. Er ist für mich natürlich nicht Gottes Sohn und er ist für mich nicht am Kreuz gestorben. Das ist Faktum, das indiskutabel ist. Sonst wäre ich ja Christ. Aber es bleibt nicht bei dem Negativum, sondern für mich und meinen Vater und viele große jüdische Denker, in deren Tradition ich stehe, Shalom Ben Chorin, Leo Beck, Professor David Flusser, ist er ein großer erleuchteter Charismatiker, ein großer erleuchteter Rabbi und ein Reformator innerhalb des Judentums par excellence. Und als solchen schätze ich ihn. Als solchen schätze und liebe ich ihn sehr. Ich habe ein ganz intimes, warmes Verhältnis zu Jesus. So wie mein Vater es hatte und sogar noch weiter, darüber hinausgehend. Sonst würde ich nicht mit Herzblut mit dir heute Abend arbeiten und unsere Zuschauerschaft und Zuhörerschaft beeindrucken und bereichern. Sonst würde ich überhaupt keine Bücher schreiben und überhaupt keine Vorlesungen halten. Das heißt, wenn Jesus, Jehoshua, Ben Josef, Jesus Sohn von Josef, nicht für mich eine fulminante Gestalt innerhalb des Judentums wäre, ungebrochen, würde er mich nicht interessieren. Ich spüre, dass mich diese Gestalt, weil sie so lang, ich möchte diesen Ausdruck, Stefan, benutzen, entheimatet und entrechtet wurde, entheimatet und entrechtet wurde, das heißt, aus ihrer jüdischen Heimat herausgerissen wurde und ihrer jüdischen Rechte, eine jüdische Persönlichkeit zu sein, beraubt wurde, will ich ihn reintegrieren, was schon Shalom Ben Chorin sich anschickte zu tun, mein Vater auch. Und nunmehr ich. Ich möchte diese jüdische Gestalt noch einmal als Rabbi, als Charismatiker, als Reformator meinen christlichen Studenten, meinen christlichen Hörern und Hörerinnen neu ins Herz und ins Hirn legen, Stefan.
Warum wollte man diesen großen Charismatiker, diesem Wanderprediger dieser Zeit ans Leben? Warum wollten Menschen ihn töten und wer waren diese Menschen, die ihn
Das
töten
ist
wollten?
wiederum eine Frage, Stefan, die ein komplettes Semester erfordert an einer Universität. Aber ich will jetzt in Nutzer, wie der Lateiner sagt, in Kürze präsentieren. sagen wir es mal so, kurz, sehr kurz, weil wir ja nur eine kurze Sendung haben. Jede große jüdische Persönlichkeit in der Bibel wurde verfolgt. Ich kenne nicht eine einzige jüdische Persönlichkeit. Ich stehe morgen vor einem großen Seminar über Mose, Moschee, den ganz großen Propheten des Judentums. Auch er wurde verfolgt bis zum Exzess. Das heißt, um deine Frage etwas schärfer auszubringen, warum ist es nicht denkbar, dass er nicht verfolgt wird, möchte ich unseren geschätzten Hörern und Hörerinnen und Zuschauern und Zuschauerinnen ins Herz und ins Hirn legen. Warum ist es nicht denkbar, dass eine jüdische Persönlichkeit nicht verfolgt wird? Ist nicht denkbar. Die gesamte Geschichte des Ersten Testaments, Stefan, legt Zeugnis davon ab, dass jeder große Mann, und ich sage Mann nicht, weil ich Frauen verachte, sondern weil es Männer waren, von denen die Geschichte einfach spricht. Da müssen wir ganz sauber miteinander sprechen. Das hat nichts mit Frauenfeindlichkeit zu tun, sondern die Bibel spricht von Männern, Mannsbildern, die das jüdische Volk führten, in Mehrheit. Das heißt, ich kenne nicht einen einzigen großen Mann, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Hosea, Amos, alle, einschließlich Moses, Moschee auf Hebräisch, der nicht verfolgt wurde und der nicht oft in Lebensgefahr war, unabhängig davon, ob er gekreuzigt oder gesteinigt wurde, das ist sekundär. Aber große jüdische Persönlichkeiten, lieber Stefan, haben es mit sich gebracht, weil sie so fulminant innovativ waren, umstritten zu sein, sehr umstritten zu sein, sowohl in ihren jüdischen Kreisen als auch in feindlichen Kreisen, in denen die jüdische Bevölkerung immer wieder stand unter der Diktatur von Okkupationen. Das ist auch nichts Außergewöhnliches, was Jesus durch die Römer erfährt. Die Bedrängung seitens der Sadduzäer und seitens bestimmter Pharisäer zur Zeit Jesu laut Evangelien. Das kenne ich als Professor und ich denke, dass auch unsere verehrte Zuhörerschaft und Zuschauerschaft, die die Evangelien gründlich liest, und ich hoffe du auch, mein lieber Stefan, bei gründlicher Lektüre der Evangelien wird einem klar, das ist, wie mein Vater zu sagen pflegte, ein jüdischer Topos, sprich ein jüdisches Thema war. Ein Jude in kritischen Zeiten, in denen eine fremde Besatzung Juden vernichten will und Juden unterschiedliche Auffassungen haben, wie man sich dieser Besatzung entledigen kann und muss. In solchen Zeiten gibt es natürlich Spannungen, weil nicht jeder Jude konform geht mit dem Juden, der so ein Konzept hat wie Jesus von Nazareth, nämlich gewaltfreier Widerstand und Hinwendung an Gott. Da gibt es tausend andere Juden, getreu dem in Wien sehr bekannten jüdischen Sprichwort, das ich durchaus in Erinnerung rufen will, wo fünf Juden, sieben Meinungen, ich sage sogar 20 Meinungen, wo fünf Juden zusammenkommen, im Wiener Beißel, das ich sehr gut kenne, gibt es nicht nur sieben Meinungen, sondern 17.000 Meinungen. Das heißt, die Pluralität, lieber Stefan, die Heterogenität des Judentums zur Zeit Jesu und des Judentums zur Zeit des Propheten Jesaja zum Beispiel, ist für mich offenkundig. Und als gebildeter Bibelmensch weiß ich, dass die Spannungen, die Jesus hatte, Jehoshua, Gott ist mein Erlöser, überhaupt nichts Außergewöhnliches sind, weil ich die Bibel einfach perfekt kenne und mir wünsche, dass mehr Hörer und Hörerinnen in Österreich und in der Welt, hoffentlich wird der Film weltweit ausgestrahlt, zur Bibel greifen und sich das anschauen und natürlich parallel zu Jehoshua die Geschichte der anderen großen Männer und Frauen anschauen, die immer in ihrer Zeit umstritten waren. Und das bringt, wie gesagt, eine große Persönlichkeit mit sich. Auch mein Vater, der weltberühmte Professor aus Wien II, Leopoldstadt, war eine umstrittene Persönlichkeit. Obwohl er Bahnbrechendes leistete, gab es Juden und auch Christen, die ihn gar nicht mochten. Vorsichtig ausgedrückt, lieber Stefan, vorsichtig ausgedrückt, die ihn nicht ausstehen konnten, weil er grandios war, ein potenter Mann. Und impotente Menschen haben Angst vor potenten Menschen, sehr salopp gesagt. Impotente Menschen haben Angst vor potenten Menschen, weil sie dadurch ihre eigene Impotenz spüren. Sprechen wir es ganz offen aus. Geistige Impotenz natürlich. Und mein Vater hatte Gegner, weil er so potent war, weil er eine Persönlichkeit war, die brillant das Neue Testament zurückgeführt hat auf seine jüdischen Wurzeln. Und kleine, mickrige Geister konnten damit nicht umgehen. Zurück zu Jesus haben wir das gleiche Phänomen. Kleingeister, lieber Stefan Ludwig, die mit seiner Größe, mit der Größe Jesu nicht umgehen konnten, der so gewaltige Worte sprach, wie das Reich ist schon in eurer Mitte, das Gottesreich. Und der Parabeln von sich gab und Heilungen, die mir die größte Erregung abverlangen. Solche Größe macht kleinen, winzigen Menschen, seien sie Juden, seien sie Römern, Angst. Das ist ein uraltes psychologisches Phänomen. Je größer du bist und je deutlicher du auftrittst, Stefan, desto mehr machst du kleinen Witzgestalten Angst, weil sie mit ihrer Primitivität und mit ihrer Impotenz, wie gesagt, mit ihrer Unzulänglichkeit konfrontiert werden. Das ist eine alte Binsenwahrheit. Das ist Jesus. Er war so groß und weil er groß war, Stefan, weil er extraordinär groß war in seiner jüdischen Strahlkraft, er war ja kein Christ, machte er Juden, aber auch Römern große Angst. Und der Mord Jesu am Kreuz ist Ausdruck einer Angst vor der Persönlichkeit Jesu von Nazareth. Jesu von Nazareth, weil man Angst hat, das steht auch im Johannesevangelium, dass dieser Mann noch größer werden könnte und um das Volk auf sich zu gewinnen und dadurch ein Riesenaufstand in Jerusalem zustande kommt, der zu einem Blutbad natürlich römerseits führen musste. Das heißt, Jesus musste weg im Klartext. Jesus von Nazareth, Joshua von Nazareth, musste weg, weil er so groß war. Weil er aus der Sicht der Römer und aus der Sicht der Sadduzäer den Menschen Angst einflößte. Wenn der das weitertreibt, dachten sich viele Menschen, steht im Johannesevangelium, dann haben wir bald das ganze Volk auf seiner Seite. Die werden von ihm hingerissen sein. Die werden eine Revolution, wie bei uns in der Bundesrepublik Deutschland am 9. November, übrigens am heutigen Tag, am 9. November 1989 durchführen. Und das werden die Römer natürlich nicht gutieren. Das werden die nicht gut finden. Dann wird es ein Blutbad geben mit Hunderttausenden von Toten. Darum musste Jesus aus sadduzäischer, ich sage nicht aus jüdischer Sicht, das ist ein antisemitisches Vorurteil, die Juden, aus sadduzäischer Sicht, Stefan, und aus römischer Obrigkeitssicht verschwinden. Und zwar schnellstmöglich.
Wenn Jesus zum Pessachfest nach Jerusalem einzieht mit seinen Anhängern, seinen Jüngern, weiß er, dass er sein Leben aufs Spiel setzt? Setzt er sein Leben bewusst aufs Spiel? Und
ja,
wie deutlich?
Stefan, gute Frage. Wenn Jesus Jehoshua das Pessachfest feiern will, ist das der Höhepunkt, der Glanzpunkt seines Lebens. Steht in den Evangelien. Er sagt seinen Jüngern, seinen Talmidim und Talmidot, ich möchte auch bewusst unserer Zuhörerschaft in Österreich hebräische Begriffe zumuten, denn ich bin ein Professor für Judaistik und ich möchte, dass sie die Sprache Jesu spüren. Er sprach nicht Deutsch und nicht Wienerisch, nicht ein Funken, sondern er sprach Hebräisch, die Lingua Sacra. Und darum möchte ich, dass sie ein Gefühl dafür bekommen. Das waren nicht Jünger, sondern das waren Talmidim und Talmidot, wie jeder Rabbi sie jederzeit um sich schart. Schüler und Schülerinnen, Talmidim und Talmidot. Das heißt, er sagt deutlich im Lukas-Evangelium, mich gelüstet mit euch, das letzte Pessachmahl in Jerusalem im Jahre 33 zu feiern. Es gibt nichts Selbstverständlicheres, als ein Pessachfest mit seiner Gemeinschaft, den Talmidim und Talmidot und deren Anhängern zu feiern. Und zwar in der Stadt, in der er wusste, dass er sein Leben beenden würde und die natürlich die Stadt des jüdischen Lebens par excellence ist, nämlich Jerusalem in Judäa. Er wusste es natürlich, er sagte es ja selbst deutlich im Lukas-Evangelium, um das ich bitte gründlich zu lesen. Ich möchte noch einmal, bevor ich mein Leben beende, freiwillig in die Hand Gottes lege, in Jerusalem, das wichtige Fest, mit dem er auch sein Leben begann, laut Lukas-Evangelium, als Zwölfjähriger im Tempel. Ich möchte mein Leben mit euch hier zu diesem Pesachfest, das ja das Fest der Befreiung und das Fest der Erlösung ist, feiern. Das wusste er sehr wohl, das sagt uns das Lukas-Evangelium. Das ist keine Rätselfrage, das ist eine offenkundige Bibelfrage. Das wollte er zelebrieren, weil er wusste, dass dieses Fest seine Vollendung sein würde und er zu diesem Fest mit seinen Jüngern, mit seinen Talmidim und Talmidot, Schülern und Schülerinnen, noch eine letzte Gemeinschaft jüdischer Art, ich betone Hochdeutsch, auch für Wiener und Wienerinnen und ganz Österreich, eine jüdische Gemeinschaft, ein jüdisches zentrales Fest erleben wollte, Stefan.
Aber er muss gewusst haben, dass sozusagen diese Spannungen, die sich um seine Person, also diese Feinde, die er hatte, also dass das nicht friedlich ablaufen würde.
Ja.
Auch die Äußerung, wo er sagt, ich muss euch darauf vorbereiten, der Messias muss leiden, er muss sterben. Er wird den Heiden ausgeliefert, welche Formulierung es auch da auch immer gibt. Und es gibt ja auch dann, wie deutet er das selbst? Also sagt er, ich muss meinen Weg bis zum Ende gehen, riskiere den Tod, oder sagt er, der Tod ist vielleicht sogar der Wille Gottes? Ich weiß nicht, wie man da.
Ja, eindeutig. Lieber Stefan, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen in der Heimat meines Vaters in Österreich, Jesus wusste durchgängig in allen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, dass sein Leben, um es mal sehr deutlich, sehr, sehr deutlich auszudrücken, ganz im Dienst Gottes steht und er würde keinen Schritt zurückschreiten, wenn es um den Tod geht. Ein so großer Mann wie Jesus, und ich hoffe, Sie spüren, wie respektvoll ich mit dem Gründer des Christentums umgehe, der natürlich immer ein Jude war. Ich liebe Jesus. Ich habe ein intimes, sehr herzliches Verhältnis zu Jesus. Da erkenne ich ihn perfekt. Jesus wusste von Anfang an, dass er sein ganzes Leben Gott anheimstellt. Und dazu gehört auch sein Leben, sein biologisches Leben zu beenden. Das war für ihn keine große Leistung. Das war überhaupt keine Leistung. Denn er wusste, dieses Leben, das ihm gegeben wird, umfasst alles. Umfasst Leiden, Lieben, Loben und Leben. Leiden, Lieben, Loben, Leben. Und Leiden und Leben gehören zusammen. Jesus sagt zwar in der Nacht, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeiziehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er möchte nicht gern sterben. Aber er weiß genau, dass sein Wille nicht entscheidend ist, sondern der Wille Gottes entscheidend ist. Das sagt er deutlich in Gethsemane in der Nacht, bevor er ausgeliefert und gekreuzigt wird. Das heißt, sein ganzes Leben, ich bin sehr erregt, wenn ich das sehr scharf meinen geliebten Zuhörern und Zuhörerinnen und Zuschauern und Zuschauern vermitteln darf, war Dienst an Gott. Und das ist auch etwas typisch Jüdisches, damit wir sehr klar miteinander sprechen. Ich möchte nicht dem Eindruck Vorschub leisten, dass das etwas typisch Christliches ist. Das ist dummes Geschwätz. Es ist typisch jüdisch, weil ich für gebildete Menschen deutlich sagen muss, dass auch Männer wie Jesaja und Jeremia und Ezekiel und Amos und Hosea, die viel gelitten haben, und der von mir vorhin genannte Moschee, der Gründer des Judentums, bereit waren, ihr Leben zu geben. Ihr kleines biologisches Leben, weil sie wussten, was ist dieses kleine biologische Leben, verglichen mit der Ewigkeit, in der die Seele nach dem Verlassen des Körpers am Kreuzigungstod oder am Steinigungstod aufsteigen darf. Jesus, Jehoshua, Gott ist mein Erlöser, war zu allem bereit, zu allem. Er hat Schande und Schmach auf sich genommen. Typisch jüdisch, mitnichten, aber scharf mitnichten. Typisch christlich. Null typisch christlich. Typisch jüdisch. Ein Märtyrer, du nenn das mal so, er war ein Märtyrer, Stefan Ludwig. Er war ein Märtyrer. Und davon gibt es Tonnen, Tonnen von Märtyrern. Das ist nicht typisch christlich. Es riecht bis nach Wien. Typisch jüdisch. Denn es gab auch andere, wie gesagt, Männer, die ich kenne als Professor im Ersten Testament. Und danach natürlich auch, und zur Zeit Jesu, die mit ihm hingen am Kreuz, die mit ihm splitternackt am Kreuz hingen und bereit waren, ihr Leben hinzugeben für eine größere, gebildet ausgedrückt, Causa, für eine größere Thematik, nämlich Gott zu ehren und dieses bisschen nacktes, primitives Leben loszulassen, zur Verherrlichung Gottes, zur Verherrlichung des Vaters, desjenigen, nachdem er benannt ist mit Jehoshua, Gott ist mein Erlöser. Das ist für mich klar, axiomatisch. Der Mann geht jeden Schritt bis in die Gaskammer von Auschwitz. Das haben Juden auch gemacht, deswegen erwähne ich das gerade. Juden haben viele Jahrhunderte später jedweden Schritt auf sich genommen, gläubige Juden, auch in die Gaskammer, in Mauthausen. Österreich war ja kein Jota besser als die deutschen Nazi-Verbrecher. Es gab in Mauthausen und es gibt Auschwitz. Und es gibt Juden, die genau wie Rabbi Joshua von Nazareth, bereit waren, nackt in die Gaskammer zu gehen, um Gott zu verherrlichen. Und dann in die Ewigkeit aufzusteigen. In dieser Märtyrertradition, Stefan, sehe ich den großen Juden Rabbi Jehoshua.
Es gibt diese berühmten Worte, die er beim letzten Abendmahl der Tradition nach gesagt haben soll: Das ist mein Leib hingegeben für euch, das ist mein Blut vergossen für euch, für die, wie du gesagt hast, Talmidim und Talmidot. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Sehr schön, perfekt, Stefan. Perfekt, mein Freund Stefan.
Was meint Jesus mit diesen Worten, wenn er
Kann
sagt:
ich
Ich
auch erklären,
sterbe
Stefan.
für euch?
Auch eine gute Frage. Da muss man einfach jüdisch denken. Das muss ich ganz klar sagen. Darum bin ich froh, dass du die Frage stellst. Das müssen wir jüdisch erklären, denn christlich hat es eine Interpretation, die ich würdige, aber die nicht tief genug geht. Bei weitem nicht tief genug geht, wie sie geht, wenn man jüdisch und hebräisch denkt, was ich ja kann. Und mein Vater auch. Und viele andere große jüdische Männer auch. Wenn er sagt, ich gebe mein Blut, heißt das, ich möchte, dass mein Märtyrertod, Stefan Ludwig, nicht etwas ist, was nebenbei über die Bühne geht. Über die Bühne von Jerusalem, am Golgatha-Berg. Das heißt, ich möchte, dass es etwas Besonderes wird, das für die anderen eine Sühnewirkung hat. Da kommt das alte jüdische Denken natürlich aus der Prophetenzeit und aus der Tempelzeit, nämlich wenn ein Sündopfer geschlachtet wird, das Kälbchen oder die Turteltaube oder die Kuh, soll das Blut, das hingegeben wird, stellvertretend für den Menschen sein, der sein Leben nicht hingeben bereit ist. Das kommt aus dem alten Tieropferdenken des jüdischen Lebens, des Jesus sich natürlich bewusst war. Er war ja Jude, er war kein Christ, nur Jude. Er wusste, dass man Tiere im Tempel schlachtete, noch zu seiner Zeit, da stand ja der Tempel, damit das Blut, das vergossene Blut der Tiere, Sühne bewirke für denjenigen, der das Tier schlachtet, damit dieser Mensch nicht stirbt, sondern das Blut des Tieres ihn sühnt. Das Tier stirbt, der Mensch bleibt am Leben. Daraus haben sich schon längst vor Jesus, damit wir das sehr hochdeutsch aussprechen, für die geliebten und geschätzten Hörer und Hörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen in Österreich, zur Zeit der Makkabäer die Vorstellung entwickelt, ein Mensch kann das auch machen. Und das muss nicht nur ein Tier sein. Das kann ein Mensch auch machen. Nämlich in bedrängten Situationen sein Leben loszulassen, damit das Leid, das er vor Gott trägt, für andere Menschen, die nicht diese Größe haben, die nicht diese Potenz haben, das bisschen Leben loszulassen, weil sie daran krallen und denken, das ist das einzige Leben, Sühnewirkung schaffe. Jesus wusste, dass es in seiner Zeit, Joshua, viele Sünder gab. Das wussten alle Propheten Israels. Es gab viele Sünder. Schwierigste Verbrecher jüdischer Art. Und Jesus kannte sie und wusste, ich kann probieren, durch mein Vorleben und Vorlieben und Vorloben, wie ich vorhin sagte, sie zu gewinnen. Wenn das nicht fruchtet, Stefan, dann werde ich es über mein Leiden auf der höchsten Stufe tun. Ich bin bereit, mein Leben loszulassen, damit das vergossene Blut auf Golgatha bei Gott, das kann nur Gott bewirken, intensiv, Wirkung zeige für diese Menschen. Das heißt, damit dieses Leid ein Ansporn werden möge für Menschen, die nicht diese Größe besitzen, sich umzukehren. Teshuvah ist der Fachbegriff im Judentum, die Penitentia, Umkehr, Reue zu leisten, Metanoia. Das ist ein jüdisches Denken. Mein Blut, sagt er, ja, Juden, vergessen wir bitte nicht, lieber Stefan und liebe Hörer und Hörerinnen, dass er das Mahl mit Juden feierte, die natürlich diese Terminologie kannten. Das waren Juden, das waren keine Kardinäle und Päpste, sondern es waren Juden mit beschnittenem Penis, die um den Tisch herum saßen, die kannten die Terminologie sehr wohl. Wenn Juden miteinander verkehren, noch dazu in der hebräischen Sprache, und Termini benutzen, die befrachtet sind mit Theologie, wissen die sehr genau. Ein Christ weiß das nicht so genau, weil er ja A, kein Hebräisch kann. Welcher Christ kann heute schon Hebräisch in Österreich? Welcher? Nennen wir ein paar Kreide. Und auch in Deutschland übrigens, nicht nur Österreich, auch in Deutschland. Welcher Christ, der sich Christen kann, gescheites, anständiges, seriöses Hebräisch, um Jesus in seiner Muttersprache wirklich zu verstehen, nicht vermeintlich zu verstehen. Ich kann das. Und mein Vater konnte das auch gelernt. Das heißt, das klingt dann in jüdischen Ohren und in einem jüdischen Hirn natürlich ganz anders, wie ich es eben sagte und wie ich eben ausführte. Die Juden um den Tisch herum, wie du schön sagtest, die Talmidim und Talmidot, verstanden die Terminologie. Die verstanden ja nicht nur den reinen Wortlaut, sondern die verstanden die Implikationen, wie mein weltberühmter Wiener Professorvater sagte. Ich gebe mein Leben, damit mein hingegebenes Leben ein Ansporn, ein Anreiz, Stefan, werden möge, für andere zu merken, wie weit ein Jude geht, um Erlösung und um Reinigung für andere Menschen zu bewirken. Das wollte er als Vorbild verstanden wissen. Jesus lebte ja sein ganzes Leben lang als Vorbild. Er war nie für sich Privatier. Wir wissen nicht von seiner Frau, von seinen Kindern, von seiner Onkel, von seiner Tante. Wir wissen da gar nichts, bis auf technische Einzelheiten seiner Mutter. Er war kein Privatier. Er war ein Mensch der Gesellschaft. Er hat immer für die jüdische Gesellschaft gewirkt. Rund um die Uhr. In seinem kurzen Leben 3 Jahre. Und darum ist es für mich klar, dass er auch den Schlussmoment seines Lebens im Dienste der Gemeinschaft setzen möchte. Er möchte nicht, dass sein Blut einfach vergießt und zur Tagesordnung übergegangen wird. Dazu ist er sich seiner Sendung, mein Vater sprach immer, Professor Pinchas Lapid, der Wiener Jude, mein Vater sprach immer vom Sendungsbewusstsein, Stefan. Er hat ein gigantisches Sendungsbewusstsein. Ich liebe diesen Ausdruck. Jesus hatte ein gigantisches Sendungsbewusstsein. Auch andere Propheten hatten es, aber er hatte es besonders stark. Weil er wusste, ich bin von Gott gesandt, sagt er auch im Johannes-Evangelium sehr deutlich. Ich bin von Gott gesandt, nicht Kaffee zu trinken und mit einer Frau im Bett zu spielen. Das ist nicht sein Primäranliegen. Sondern sein Primäranliegen ist, ich will das Reich Gottes, Basilea Tuteu, auf Griechisch und für noch gebildetere Menschen, Malchuta Dishmaya, das Reich Gottes, auf Erden implementieren. Mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Und dazu gehörte auch der Tod. Dazu gehört auch der Tod, um ein Exempel zu statuieren. Schaut her, wie weit ich gehe. Um meinen Vater zu verherrlichen und um euch, ihr Juden, für die er lebte und liebte und litt, zu motivieren, endlich euch zu bessern. Für die kämpfte er ja. Es gab ja nicht einen halben Christen in Jerusalem, nicht einen halben Christen. Und für diese Juden, mit denen er saß und tafelte sein letztes Pesachmal, war er bereit, alles zu tun und sagte, schaut her, morgen sterbe ich um 15 Uhr, ist aus. Aber wisst bitte, ihr Talmidim und Talmidot, ihr beschnittenen Juden hier an diesem Tisch, dass ich es mache, um eines größeren Zieles wegen, zur Verherrlichung Gottes und zum Ansporn für alle, die das ja hören werden und sehen werden, diese blutige Szene unter Pontius Pilatus, damit Menschen endlich, spätestens dann sehen, wie weit ein Mensch gehen kann, Jesus, um Gutes für andere zu tun. Er will, dass das Gute daraus, das Loslassen im Dienste der anderen steht. Er lässt sein Leben los für andere, damit andere es ihm gleicht und damit andere merken, ich habe das für euch getan. Schaut, was ich tue. Schaut, wie weit ich gehe. Wie weit ich nicht klammere, sondern loslasse. Lasst bitte auch eure Sünden los, Stefan.
Ich finde es sehr spannend, dass dieser Gedanke, dass jemand da Sühne leistet durch seinen Tod für andere Menschen, offensichtlich nicht eine Erfindung von Paulus ist, sondern dass das schon im Judentum angelegt ist.
Genau. Sehr.
Es ist ein Gedanke, der mir persönlich extrem fremd ist und den ich sehr, sehr, der mir sehr schwer fällt zu akzeptieren. Also was ist das für ein Gott, der sozusagen als Vorbedingung einer Versöhnung.
Vorsicht, nein. Stefan, da muss ich dich korrigieren. Bitte ganz klar korrigieren. Ja. Stefan, es geht
nicht. Lass mich die Frage zu Ende stellen.
Ich ahne schon, was du sagst, nochmal, damit das sofort der Wind aus deinen Segeln genommen wird. Es ist nicht, was ist das für ein Gott? Der Gott der Juden hat das von ihm nicht verlangt. Er sagt nur, ich gebe mein Leben freiwillig. Das steht deutlich in Matthäus 25. Ich gebe mein Leben freiwillig und ich könnte eine Legion Engel herbeirufen, sagt er in 25, die mich davor abhalten, ausgeliefert zu werden an die Römer. Aber ich möchte mein Leben freiwillig, damit das ganz klar ausgesprochen wird. Stefan, darauf lege ich als Professor höchsten, schärfsten Wert. weil es eine ekelerregende Verzerrung ist, zu sagen, Gott braucht den Tod eines Juden, damit er mit seiner Menschheit wieder intime Zärtlichkeiten austauscht. Das ist Bullshit. Mein Vater ist auch weggewischt in einer Sekunde. Das ist Dummheit, die nicht mehr im 21. Jahrhundert würdig ist, ausgesprochen zu werden. Es stimmt einfach nicht. Punkt. Sondern Jesus sagt es ja selbst. Joshua, man muss nur lesen können. Ich erwarte von jedem gebildeten Hörer und Hörer, dass er die Evangelien liest und nicht fantasiert. Er sagt, ich gebe mein Leben freiwillig. Ich gebe mein Leben aus Liebe zu Gott freiwillig. Und niemand kann mich dazu zwingen. Im Gegenteil, sagt er, wie ich eben zitiert habe, ich könnte Gott bitten, dass er mich wie eine Puppe herauszieht aus dem Theater und ich nicht ausgeliefert werde. Das weiß Jesus. Das heißt, es ist nicht richtig, es ist eine Perversion, zu unterstellen, Gott brauche den Tod. Gott braucht gar nichts. Gott ist so viel Liebe und so viel Freiwilligkeit. Gott braucht dieses Theater nicht. Das macht ein Jude, ich darf wiederholen, in extremen Situationen, wenn er weiß, die Okkupation, in dem Fall seitens der Römer, ist so brutal, dass es auf den Tod hinausläuft, weil Jesus aneckt. Josua ist ein aneckender Jude, Stefan. Ein aneckender Enfant terrible, sagt man für gebildete französischsprachige Hörer und Hörerinnen in Österreich. Er war ein Enfant terrible, ein Provokateur, französisch gesprochen. Er wollte das, weil es ihm nicht wichtig war, was denkt Herr Müller und Herr Mayer, sondern was denkt Gott über mich. Und wenn Gott mir sagt, du darfst das tun, du darfst es tun, ich akzeptiere es, ich fordere es nicht von dir, das wusste Jesus genau, dann tue ich es. Sein Leben, um es sehr scharf zu sagen, Stefan, war ihm nicht so wichtig, dass er daran klammert. Er sagt nie, Gott will das von mir und ich befriedige den Gott. Das ist Unsinn. Das ist christliche Verzerrung. In keiner Stelle in den Evangelien, Stefan, sagt er, Gott will es und ich muss ihn befriedigen, sonst kriege ich Schläge. Im Gegenteil, liebe Hörer und Hörerinnen, er sagt, ich gebe es freiwillig. Und das macht ihn ja gerade so groß. Wenn er nämlich ein blinder Kadavergehorsam-Täter wäre, wäre ja eine primitive Figur. Ein Kadavergehorsam-Täter ist ja eine Witzfigur. Das ist jemand, der einfach Befehle bekommt und sie ausführt wie ein Papagei oder wie ein Affe. Das ist doch überhaupt keine Kunst. Das ist keine Größe, lieber Stefan. Größe besteht darin, wenn du weißt, das Leben ist dir gegeben, um es zu leben, das Beste daraus zu machen, zur Verherrlichung Gottes. Und wenn es eine kritische Situation gibt, wie unter der römischen Besatzung im Jahre 33, dann bin ich auch bereit, dieses kleine, witzige Leben loszulassen, weil ich weiß, dass ich in ein viel größeres Leben hinaufsteigen werde. Das ist Größe, um die ich bitte, christlicherseits neue Wahrnehmung in sich aufzunehmen. Und das war die Attitüde von Jesus von Nazareth, eindeutig. Das war seine Attitüde von Anfang an. Er wollte sein Leben geben mit allen Konsequenzen, ohne dass mindestens Gott hinter ihm stand mit der Peitsche in der Hand. Die einzigen mit der Peitsche in der Hand, beziehungsweise mit dem Kreuz in der Hand, waren die Römer. Das war nicht der liebe Gott, das waren Römer. Und die, das wusste er, wollten ihn vernichten, nicht weil er eine unbekannte Persönlichkeit war, die man schnell beseitigen kann, sondern weil er eine sehr bekannte Persönlichkeit war, die einfach provokant war. Er war zu groß und zu gefährlich, wie vorhin schon ausgeführt, für die Sadduzäer, nicht die Juden, die Sadduzäer, die Obrigkeit der Juden, die Angst hatten vor so einem Revolutionär, der das Volk aufwiegelt, und den Römern, die natürlich auch Störenfriede natürlich gar nicht mögen. Das stört ja die Pax Romana, den großen, theatralischen, verlogenen Frieden im Römischen Reich. Kurzum, lieber Stefan, bitte korrigieren wir. Er war ein Jude, der freiwillig sich seinem Gott hingibt. Und diese Freiwilligkeit, Stefan, die macht ihn groß.
Ich würde gerne über den Begriff des Messias mit dir ein bisschen sprechen. Was hat man sich damals unter einem Messias vorgestellt? Was ist mit dem Wort Messias gemeint?
Messias ist ein uralter Begriff. Messias ist ein Begriff, der bedeutet Maschiach, streng genommen auf Hebräisch. Maschiach ist der Gesandte. Das heißt, Maschiach ist nicht etwas, was typisch Jesus sein muss, was christlicherseits festgelegt wird, aber so auch nicht richtig ist. Der Begriff Maschiach kommt in der Bibel, die Jesus kennt und liebt, das Alte, das Erste Testament, die Tora der Juden, Altes Testament, Erstes Testament, Tora der Juden, dutzende Male vor. Es gibt verschiedene Belegungen für den Meschiach. Meschiach ist zum Beispiel der König der Juden. David nennt sich einen Meschiach, einen Gesalbten und einen Gesandten. Wörtlich heißt das der Gesalbte. Kyrie, das wird später genannt. Christos, das heißt der Gesalbte. David war ein Messias, ein Meschiach. Saulus, Saul war ein Meschiach. Der Priester im Tempel war ein Meschiach, weil er gesalbt wurde mit frischem Olivenöl über sein Haupt. Darum heißt er so. Das war eine Zeremonie, bei der man Olivenöl, kostbares Öl aus dem Orient, goss über das Haupt. Ich will es nicht komplett durchführen. Goss über das Haupt desjenigen, der als Maschiach wirken sollte. Das war eine Institution und eine Investitur in ein Amt von größter Bedeutung. Zunächst war es der Prophet, dann König, Prophet, König, Priester. Können Sie notieren, wenn Sie möchten, zu Hause. Prophet, König, Priester waren prädestinierte Maschiach, auf Deutsch Meschichim, Mehrzahl. Später hat sich bei Jesaja und bei Sacharja eine Erwartung entwickelt, weil die Zeit so bedrängend war im Laufe der Verfolgungen von uns Juden, den Messias als den endgültigen Erlöser zu betrachten, der der letzte Gesandte sein wird. Das heißt, es hat sich eine Vorstellung entwickelt, zum Beispiel bei Jesaja, dass Gott uns, bei Malachi übrigens auch Malachi, dem großen Endzeitpropheten, dem letzten Kanoniker des Ersten Testaments, es wird ein Erlöser kommen, ein endgültiger Erlöser, der von Elia eingeleitet werden wird und dem jüdischen Volk die endgültige Erlösung, nach der es hart durch die vielen Verfolgungen seiner Zeit schenken wird. Wie diese Gestalt aussieht, sagt das Judentum ganz wenig. Es gibt so, kennen Sie ja Sacharja 9,9, er wird auf einem kleinen Esel reiten, er wird unauffällig sein. Eins steht fest, genau, das möchte ich auch sagen. Das hat mein Vater so schön schon gesagt vor 40 Jahren, den ich ehren möchte als Wiener großer Bürger. Er sagte, das Judentum im Gegensatz zum Christentum ist keine Wir-Religion, sondern eine Was-Religion. Noch einmal, für unsere Hörer und Hörerinnen, das Judentum ist keine Wir-Religion, sondern eine Was-Religion. Das heißt, es geht Juden nie darum, wer ist der Mischiach? Wir warten natürlich, das ist eine jüdische Erfindung. Liebe Wiener und liebe Wienerinnen, liebe Österreicher und Österreicher, das Thema Mashiach, Messias, Griechisch, Latein, ist eine jüdische Erfindung. Darauf lege ich größten Wert. Internationales Copyright. Es ist keine christliche Erfindung. Es ist eine nackte jüdische Erfindung. Und es gab, wie gesagt, sich, wie ich vorhin schon ausführte, Mashiach-Gestalten. Das Judentum hält sich zurück in Bezug auf die Definition mit allen Details, wer denn dieser Mashiach sein wird. Das meinte mein Vater, das Judentum ist eine Was-Religion. Das ist was prägt die Zeit, Jesaja 11 zum Beispiel. Was wird passieren, wenn der Mashiach kommt? Wolf und Schaf weiden beieinander, der Junge steckt seinen Finger in die Höhle und die Wippe beißt ihn nicht fest. Die berühmte Geschichte, die Sie als gebildete Hörer und Hörerinnen natürlich kennen, Jesaja 11, das ist ein jüdisches Beispiel für die Endzeit. Der Mashiach wird kommen und es geht nicht darum, hat er grüne Augen oder violette Augen und hat er Haare auf dem Kopf oder keine Haare auf dem Kopf, sondern was sind Kennzeichen seiner Erneuerung, die er mit sich bringen wird, Jesaja 11. Das heißt, das Judentum hat sich nie damit beschäftigt, was das Christentum später ausmacht. Es muss Jesus von Nazareth sein. Es muss der Mann sein, der von der Jungfrau Maria geboren wurde und dessen Ziehvater Josef war. Das interessiert einen Juden nicht und interessiert auch Jesus nicht. Und interessiert auch die Menschen seiner Zeit nicht, darf ich Ihnen als dein Professor sagen. Und Ihnen, liebe Hörer und Hörer, als Ihr Professor. Das interessierte die Juden seiner Zeit überhaupt nicht. Ist es Jesus, blond, blau, grün, potent, groß, klein? Das ist völlig unerheblich. Sondern es ist erheblich, lieber Stefan, was wird sich ändern? Was kommt bei dem Geschäft raus, sagte mein Vater. Was kommt bei dem Geschäft raus? Was passiert unterm Strich? Haben wir neue Zeit? Sind die Römer weg? Ist Frieden auf Erden? Können wir wieder unbeschwert durch die Straßen Jerusalems gehen, ohne beschimpft zu werden durch die römische Besatzung, durch Pontius Pilatus? Das interessiert den Juden. Und das inauguriert Jesaja 11 bzw. Malachi 3 und 4. Zur Zeit Jesu gab es eine Pluralität, eine Heterogenität bezüglich der Messiasgestalt, die man natürlich erwartete. Und wir wissen ja aus Lukas 24, wiederum für meine gebildeten Hörer und Hörerinnen, Lukas 24, der Gang nach Emmaus, dass es gar nicht so eindeutig war, in Jesus den Messias zu sehen. Viele waren von ihm enttäuscht. Die beiden Jünger sagen ja, wir haben erwartet, dass ein Messias kommt, der die Welt verändern wird, was ja das klassische jüdische Bild ist. Der Mashiach wird die Welt ändern, unabhängig, ob er grüne oder blaue Augen hat, sondern er wird die Welt ändern. Es gibt keine römische Besatzung mehr. Das hat Jesus nicht bewirkt, aber gar nicht bewirkt. Das Gegenteil hat er bewirkt. Es wird immer härter, immer heftiger. Und darum waren die beiden Jünger in Lukas 24, ich liebe die Geschichte, so enttäuscht und sagten, das Thema Jesu ist mit Jesu gestorben und begraben, weil die Erlösung nicht stattgefunden hat. Und auch nach seiner Auferstehung, Auferweckung, hat sich gar nichts verändert. Nun, es wurde viel härter und schlimmer. Das heißt, damals zur Zeit Jesu, Stefan, war es auch sehr umstritten, wie ist der Messias zu definieren? Man wusste natürlich, wie gesagt, Jesaja 11. Aber welche Persönlichkeit, liebe Hörer und Hörerinnen im geliebten Österreich, der Heimat meines Vaters, war umstritten? Was wird er sein? Wer wird er? Ist es Rabbi Jesus? Ist es Rabbi Gamaliel? Ist es Rabbi Pinchas zu seiner Zeit? Das war hoch umstritten. Das war nicht eindeutig. Sehr scharf ausgesprochen. Es war nicht eindeutig, dass Jesus, Joshua, den ich sehr schätze, der Prätendent des Messias-Titels ist. Aber mitnichten. Es gab eine Heterogenität. Gerade das Johannesevangelium zeigt uns, dass manche in Jesus einen Propheten, einen König, einen Gesalbten, einen Rabbi, einen Menschensohn sehen. Es gab so viele Titel. Zig Titel für Jesus, weil das Bild Jesu, Jehoshuas, hoch umstritten war und er nicht eindeutig für alle Juden in Galiläa, in Samaria und in Judäa der Prätendent des Messias war. Das Bild war sehr konfus, weil man nicht wusste, wer entspricht denn diesem laut Jesaja dargestellten Text, der die Welt verändern wird.
Und welchen Anspruch hatte er selbst? Also wie hat er selbst sich als den Messias gesehen?
Ich möchte sagen, in der Tradition meines Vaters hin, ich habe das vorbereitet in unser Interview, sein Titel, sein liebster Titel war der Menschensohn. Ich bin davon überzeugt, dass er sich nicht als den Messias sah. Es gibt zwar die Diskussion, bist du der Messias? Die Geschichte, mein Vater sagte, wenn er überführt wurde im Tempel und der Pontius Pilatus ihn fragt, sag mal, bist du der Messias? Bist du der König der Juden? Und er dann erwidert, du sagst es, heißt das nicht, dass er sagt, wie heute im Deutschen üblich, du sagst es, im Sinn von du hast recht, du hast die Wahrheit ausgesprochen. Sondern mein großer Wiener Vater sagte, du sagst es, aber nicht ich sage es. Das ist der Tonfall im Hebräischen. Du behauptest, Pontius Pilatus, ich sei der König der Juden und ich sei der Messias und ich sei der Rebell der Juden, aber ich sage das nicht. Das sagst du, aber nicht ich. Mein Bild ist, das habe ich auch bei Professor David Flusser gelernt, einem ganz großen Rabbi und Gelehrten, kennst du vielleicht, Stefan? Professor David Flusser, schon 20 Jahre im Himmel, auch der Lehrer meines Vaters und natürlich mein Lehrer, sagte, sein wirklicher Anspruch, Stefan, war Menschensohn, Ben Adam zu sein. Das ist auch der häufigste Titel, den er auf sich selbst anspricht. Er sagt ja, der Menschensohn muss. Und das möchte ich Ihnen auch geben, liebe Zuhörer und Zuschauer. Das hatte ich bei David Flusser als Perle. Nämlich, warum spricht Jesus von sich immer der Menschensohn? Warum sagt er nicht, ich mache dies, ich mache jenes? Das ist eine Frage, die mich fasziniert hat. Er hat uns im Semester gefragt, vor 100 Jahren in Jerusalem, warum spricht Jesus immer in der dritten Person, der Menschensohn wird sitzen zur Rechten Gottes oder der Menschensohn wird kommen und richten, der Menschensohn wird mit dir sprechen, jenes sprechen. Warum sagt er nicht einfach wie ein erwachsener Mann, ich, der Menschensohn, werde das tun? Das hat mich überwältigt, das möchte ich mit Ihnen teilen in Österreich, weil er sich als ein Teil dieses hochanspruchsvollen Titels Menschensohn definierte. Er war viel zu groß, Jesus, um Titel sich anzueignen. Er sagt ja jedes Mal, ich will keine Titel. Titel gebühren nur Gott. Er ist der Herrscher, er ist der Größte. Und Jesus sagt immer wieder, nennt mich nicht Rabbi, ich will keine Titel, vergesst das Theater. Ich bin ein einfacher Jude in Jerusalem und ich möchte der Kleinste unter euch sein. Der Kleinste, der euch die Füße wascht. Verstehst du? Wollte keine Titel. Und darum sagt er immer, und das möchte ich Ihnen ganz klar als Perle geben, denn ich bin sicher, dass Sie das nicht wissen, liebe Hörer und Hörerinnen, und du auch nicht, Stefan, warum er von sich immer sagt, der Menschensohn muss kommen oder der Bräutigam wird dies und das tun. Warum sagt er nicht, ich bin's doch? Natürlich meint er sich, aber er macht sich klein, weil er sich nur als ein Teil, Stefan, versteht, dieses gewaltigen, Raum einnehmenden Titels der Menschensohn Ben Adam, der das Modell des neuen Menschen, des neuen gottgewollten Menschen nach dem gefallenen Menschen in der Paradiesgeschichte, der ja auch Adam hieß, strenger Meister, ja Ben Adam definiert. Das heißt, er ist der neue Adam, nachdem der alte und erste Adam, Stefan, im Paradies sündigte, vertrieben wurde. Und so definiert er sich in der Tradition Ezekiels stehend. Das ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Er hat den Begriff nicht definiert, aber mitnichten. Sondern der Begriff existierte schon in Daniel und in Ezekiel, Jeheskel auf Hebräisch. Diesen eignet er sich an, aber sehr behutsam, sehr vorsichtig, sehr einfühlsam, weil er geschmackvoll ist und bescheiden. Und er sagt, der Menschensohn, mit dem ich mich hauchweise identifiziere, hauchweise, der wird dies tun und ich, Joshua, aufgrund meines großen Sendungsbewusstseins, das er natürlich hatte, identifiziere mich mit diesem gigantischen, schon seit 600 Jahren vor ihm bekannten Titels aus Daniel und Jeheskel, Menschensohn zu sein. Ich möchte durch mein Leben, sagt Jesus, ein Menschensohn, ein wahrer Ben Adam, ein Adamssohn sein, ein echter, vorbildlicher Mensch, der nach dem entsetzlichen Verbrechen in Anführungszeichen des Adam, der sich so scheußlich benahm, der erste Adam war, der erste Mensch, ein neues Bild des Menschen, des gottgefälligen Menschen in die Welt bringt. Das, Stefan, ist das schönste Bild, das er von sich ausspricht. Das kommt auch am häufigsten vor. Alle anderen Titel interessieren ihn gar nicht. Er wird ja überhäuft, wie gesagt, bei Johannes, überhäuft. Und er sagt, schmeißt mir das raus, erspart mir die Titel. Wenn du das brauchst, sagt er dir, wenn es dich befriedigt, mich Prophet zu nennen, und wenn es dich noch mehr befriedigt, mich Messias zu nennen beim Petrusgeheimnis, dann nenn mich, wenn es gibt dir Befriedigung, mögest du deine Befriedigung genießen, erspar sie mir bitte, weil es mich nicht befriedigt. Mich befriedigt nur eins, sagt Jesus, Gott zu dienen, Gott zu dienen und Gott zu dienen, und zwar titellos, titellos. Und wenn, noch einmal, damit das sehr klar herüberkommt, er einen bescheidenen Titel, der sehr bescheiden ist und doch sehr wuchtig ist, sich partiell, Stefan, aneignet, dann ist es der Ben Adam, der neue Adam, laut Jeheskel, der versucht, und er ist natürlich auch meisterhaft bewirkt, einen neuen Topos von Mensch, von Adam zu sein, nachdem der erste Adam im Paradies so versagte.
Ich habe eine Frage zum christlich-jüdischen Verhältnis oder zu deiner Wahrnehmung des Christentums, weil du oft aufs Christentum auch Bezug genommen hast. Im Christentum ist das Kreuz ja so ein ganz zentrales Symbol. Wir haben überall in jedem Dorfgasthaus, in jeder Kirche, wir haben Kreuze, wir haben Kruzifixe, wir haben die Darstellung des Gekreuzigten. Wie geht es dir damit als Jude?
Ich danke dir für deine Frage. Das ist eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Und ich kann da ganz klar darauf antworten, indem ich meinen Vater aufgreife, aber auch viele Gedanken präsentiere. Mich provoziert, ohne dass ich deswegen eine Klara aufbeschwöre. Ich bin ja in vielen christlichen Häusern eingeladen, schon vor Corona und nach Corona, und sehe natürlich tonnenweise Kreuze hängen, mit Körper und ohne Körper. Wie will ich es vorsichtig ausdrücken? Es stört mich nicht, aber es eine Mischung aus bedrängt mich bis provoziert mich. Ich fahre zum Beispiel morgen zu einem großen Seminar in ein katholisches Haus, da hängen 3 Millionen Kreuze im Bett und im Klo und auf dem Gang, überall nur Kreuze, mit schweren Leiden in Jesus gestanden. Das ist für mich schon so Routine wie ein Blumenstrauß. Dennoch, wenn du mich direkt fragst, von unserer Zuhörerschaft und unserer Zuschauerschaft, möchte ich hier sagen, dass ich es, sagen wir es mal etwas provokanter, unappetitlich finde, unappetitlich. Ich gebe ein krasses Beispiel. Ich darf doch direkt werden. Ich gebe dir ein krasses Beispiel. Ein Jude, der die Tragödie der Nazi-Verbrechen in Österreich und in Deutschland überlebte, käme nicht im Traum darauf, eine Gaskammer beziehungsweise einen Verbrennungsofen sich hier anzuheften oder hier an die Brust zu hängen, weil seine Großeltern dort vergast wurden. Das wäre eine Geschmacklosigkeit, die übel ist. Ein Jude weiß, dass seine Eltern vernichtet wurden durch Adolf Hitler, durch den feinen Österreicher, auf den wir hätten verzichten können. Juden wurden vernichtet in Gaskammern. Juden wurden vernichtet in Verbrennungsöfen. Aber ein Jude würde im Leben nicht das Marterinstrument, der Mörder, schau, wie schön gewählt ich mich auszudrücken vermag, das Marterinstrument der Mörder benutzen auf seinem nackten Hintern oder auf seinem nackten Oberkörper oder auf seinen Finger von mir aus, um damit Gott zu verherrlichen, beziehungsweise um damit an die Tat desjenigen, der sich diesem mörderischen Marterinstrument auslieferte, zu gedenken. Das ist geschmacklos. Das ist unappetitlich. Und so möchte ich auch sagen, wiewohl ich christliche Spiritualität natürlich in- und auswendig kenne und weiß, dass viele Christen nicht sich mit dem Marterinstrument verbinden, aber sie machen sich nicht bewusst, viele Christen, wenn sie ein Kreuz tragen, mit Körper oder ohne Körper, dass sie sich damit mit dem Mordinstrument eines Verbrechers identifizieren, nämlich der römischen Besatzung zur Zeit Jesu von Nazareth. Das war ein Tötungsinstrument, ein Vernichtungsinstrument übelster Art für Hochverrat. Und das auf seinem nackten Körper zu tragen oder auf der nackten Finger ist für mich geschmacklos, mal ehrlich, wenn wir offen miteinander reden, geschmacklos. Mein Vater plädierte dafür zum Beispiel, Szenen aus dem Leben Jesu, die gelegentlich auf großen Bildern abgebildet werden, darzustellen, sich mit ihm zu identifizieren, zum Beispiel Jesus in der Berglehre, die er ja korrigierte, nicht Bergpredigt, sondern Berglehre zu nehmen. Gibt es ja auch bestimmte große Bilder in den Wiener Galerien und in den deutschen Galerien, der Alten Pinakothek in Deutschland. Das ist für mich geschmackvoll, denn sein Höhepunkt war für mich als Juden sein ganzes Leben. Für mich war der Glanz, der Abschluss seines Lebens eine besondere Situation, ein besonderer Moment. Aber es gibt auch andere große Momente in seinem Leben, als er die Bergpredigt hält, die Berglehre. In Matthäus 5 bis 7 bin ich sicher, das sind drei Kapitel, die uns überliefert werden. Drei Kapitel, in Lukas nur ein paar Sätze. Drei Kapitel, die uns eine seiner größten Leistungen präsentieren. Das war für ihn auch ein riesiges Glanzerlebnis. Ich plädiere dafür, dass wenn man sich körperlich, materiell identifizieren möchte mit Jesus von Nazareth, man nicht das Marterinstrument dermaßen stilisiert, sondern Szenen aus seinem übrigen Leben, die nicht nur diese kurzen Minuten porträtieren, in denen er verbluten musste, sondern die reichen 3 Jahre, die weit mehr dauerten als die paar Minuten, an denen er verblutete, zum Inneren. Zum Beispiel die Szene auf dem Berg der Berglehre. Oder Szenen, in denen er, weiß ich, wie heißt er, den Jüngling von Nain auferweckt aus den Toten. Gibt es in Gemälden, wie gesagt, oder Lazarus von den Toten auferweckt nach 4 Tagen. Es gibt so eine Vielfalt von Szenen im Leben dieses großen Juden, die man stilistisch hervorragend darstellen kann. Durch kleine Münzen, auf denen man diese Bilder darstellt, gibt es ja auch in bestimmten Wallfahrtsorten, aber es ist viel zu wenig bekannt, viel zu wenig üblich. Immer wieder wird das Kreuz genommen. Und das ist eine bittere Erfahrung für mich als Juden. Und ich möchte auch ganz ehrlich sagen, wenn sich ein Christ bewusst macht, dass Jesus es nicht zur Ehre gereicht, der im Himmel natürlich alles sieht, dass man das Instrument, mit dem er vernichtet wurde, als den Inbegriff der Schönheit auf dem Körper oder was sich auf Büchern nimmt, wird er nicht besonders glücklich sein, sage ich ganz hochdeutsch, allen Zuhörern in ganz Österreich, von oben bis unten. Ich wiederhole. Wenn sich ein Christ wirklich bewusst macht, ein Österreichischer wie ein Deutscher, dass es Jesus nicht zur Ehre gereicht, diesem Juden, der gegen die Römer kämpfte, wenn das Mordinstrument, das seine Mörder benutzten, um ihn zu vernichten, sich auf die Brust hängt, beziehungsweise in Büchern porträtiert, wird er nicht glücklich darüber sein. Das schmäht ihn und das schmälert ihn. Was ihn ehrt, und das Impuls möchte ich einfach Ihnen allen geben, ist, wenn man das womit er sich identifizierte, nämlich die Heilungen, die Gleichnisse und die Berglehre, die Heilungen, die Gleichnisse und die Berglehre. Wenn man diese großen Momente, die ja für einen Christen bahnbrechend sind, darin erkennt man ja die Größe seines wirklichen Wirkens, nicht das, was mit ihm geschah. Wenn man das in den Vordergrund stellt, gereicht man diesem Mann viel mehr zur Größe und vor allen Dingen, man spürt, was er geleistet hat. Verstehen Sie, als Jude möchte ich sagen, wiewohl ich die Christologie nun auswendig kenne, das ist nicht seine primäre Leistung. Er wurde abgeschlachtet, wie ein Schaf, das sich auf die Schlachtbank legt, auch ein jüdisches Zitat natürlich. Aber das verstand er nicht als die Leistung seines Lebens. Das war nicht sein Magnum Opus, um wieder ein gebildetes lateinisches Wort zu benutzen für unsere Zuhörerschaft und Zuschauerschaft in ganz Österreich. Das war nicht sein Magnum Opus. Sein Magnum Opus, seine Leistung, sein Wirken war Berglehre, Heilungen, Wunderheilungen, Gleichnisse, überwältigende Gleichnisse, die ich perfekt interpretieren kann. Das füllt die Bibel aus, die Evangelien. Nicht die kurze Szene am Berge Golgatha durch Mörder, durch ekelerregende heidnische Mörder, die jeden Juden abschlachteten mit dem Kreuz. Nicht nur Jesus von Nazareth. Das kennzeichnet nicht die einzigartige Persönlichkeit Jesu. Das wurde mit jedem Juden gemacht. Nicht nur mit Jesus. Das heißt, man verwässert ihn, man verdünnt ihn, man reduziert ihn zu einer Nummer, indem man dieses Mordinstrument in den Vordergrund stellt, Stefan.
Wie siehst du die Auferstehungsberichte?
Mein Vater hat ein weltberühmtes Buch geschrieben, schon vor 40 Jahren, Auferstehung, ein jüdisches Glaubenserlebnis. Als Sohn, der sehr geprägt ist von seinem Vater und der sehr dankbar ist für seinen Vater, glaube ich hundertprozentig, dass es zur Auferstehung, ursprünglich Auferweckung Jesu von den Toten kam. Wie mein Vater belegte, ist Auferweckung etwas, was Gott jederzeit leistet. Es gibt in der Bibelgeschichte und in der nachbiblischen Geschichte jede Menge Tradition von auferweckten Personen durch Gott. Das ist für mich nicht etwas Inexplikables, etwas Unanständiges, etwas Fantasiertes. Mein Vater glaubte daran. Und zwar glaubte er deshalb daran, weil er sagte, dass die Auferweckung, wie gesagt, Auferweckung sind die ursprünglichen Begriffe im Neuen Testament, im Nestle Aland, die Auferweckung Jesu am Sonntagmorgen, am ersten Tag der Woche, so authentisch gewesen sein muss, dass die Frauen und später die Männer davon überwältigt waren und in der Lage waren, die Messianität, die sie sahen in ihm, seitens der Talmidim und Talmidot, weiterzutragen. Das heißt, mein Vater sagt in seinem Buch, Auferstehung, ein jüdisches Glaubenserlebnis, ohne das Auferweckungserlebnis wäre die Bewegung Jesu mit Jesu gestorben. Dann wäre es nicht der direkt ausgesprochen zu Christentum gekommen. Die Genese des Christentums, zu der du gehörst und zu der alle Österreicher, wenn die überwiegende Anzahl der Österreicher, ist diesem Umstand zu verdanken, dass es zu dieser jüdischen, nicht christlichen, jüdischen Erfahrung der Auferweckung von den Toten am ersten Tag der Woche nach der Kreuzigung kam. Und mein Vater belegt in diesem Buch, dass es noch antiquarisch gibt, vielleicht bringe ich das auch heraus, bei Gelegenheit. Es gibt zig Fälle, zig, nicht einen, in denen das Judentum davon spricht, dass Gott in der Lage ist, alles zu tun. Der Gott der Juden kann ein Meer spalten, durch das die Juden hindurchziehen, kann einen Walfisch, einen Mann 3 Tage und 3 Nächte in sich aufnehmen lassen. Jona kann 40 Jahre lang ein ganzes Volk ernähren mit Manna. Warum soll der Gott der Juden nicht einen Menschen von den Toten auferwecken? Elia hat einen Toten auferweckt, Elisha hat einen Toten auferweckt. Jesus selbst hat mit Gottes Hilfe, wie gesagt, den Jüngling von Nain und Lazarus auferweckt. Warum soll Gott nicht selbst diesen Juden auferwecken lassen, wenn doch Gott alles kann? Und das wusste Jesus. Der Gott, der mir das Leben nimmt in Golgatha, der kann es mir zurückgeben.
Juval, das war ein wunderbares Gespräch.
Danke.
Vielen Dank.
Ich
Mir ist
möchte
vor
auch
allem.
allen, ich möchte dir danken und ich möchte auch den Österreichern und Österreicherinnen danken. Sie können mich gerne per E-Mail kontaktieren. Ich bin in Yuval Lapide mit meiner Frau im Internet sehr präsent. Das sollte heute Abend ja nur ein Appetithäppchen sein. Wie gesagt, ich habe ein dickes Buch herausgegeben zu Ehren meines Wiener Vaters in 2 Wochen am 28. November. Wer predigt in den Synagogen? Es gibt noch so viel mehr. Ich wollte Ihnen heute mit meinem Freund Stefan Ludwig ein Appetithäppchen geben und wenn Sie mich kontaktieren wollen über WhatsApp und YouTube, es gibt Tonnen von Vorträgen, freue ich mich sehr, denn ich bin ein leidenschaftlicher Dialogiker.
Vielen, vielen Dank.
Danke.